3. März 2024 ermittelten Polizeibeamte in einer Kleingartenanlage in Unterliederbach wegen einer angeblich leblosen Person. Die Beamten fanden bei der Absuche unter anderem diverse Betäubungsmittel, einen 39-jährigen Mann und den Grund für die Besorgnis der Anwohner. Gegen 8 Uhr morgens meldeten Zeugen, dass im Bereich der Hunsrückstraße die Beine einer leblosen Frau aus einem Bauwagen hängen würden. Neben ihr stünde ein Mann, der sie mit einem Hochdruckreiniger besprühe. Die alarmierten Polizisten fanden in einem der Bauwagen sodann eine Sexpuppe, die eindeutig auf die Beschreibung der Zeugen passte. Darüber hinaus befanden sich ein 39-jähriger Mann und diverse Betäubungsmittel darin. Im Zuge der Durchsuchung des Wagens und im späteren Verlauf noch in der Wohnung des Mannes stellten die Beamten ca. 550 Gramm Marihuana, ca. 155 Gramm Haschisch, ca. 5 Gramm Crystal Meth, ca. 1 Gramm Ecstasy, ca. 0,2 Gramm Crack, ca. 110 Gramm Amphetamin, Patronen sowie eine scharfe Schusswaffe sicher. Für den Tatverdächtigen endete der Tag in den Haftzellen des Frankfurter Polizeipräsidiums. Er muss sich jetzt wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
Aber ich glaube, ich würde auch im ersten Moment denken, das ist eine richtige Frau, wenn ich sowas sehen würde. Also ich weiß ja nicht, wie lebensecht so Sexpuppen sein können, aber ich glaube...
Ja, vor allem, wenn da nur so die Beine raushängen, dann würde ich, glaube ich, auch eher mal bei der Polizei Bescheid sagen.
Aber ich hätte mich wahrscheinlich gewundert, dass die Frau nicht geschrien hätte.
Naja, hätte ja sein können, dass sie schon tot ist,
haben
die
wahrscheinlich
gedacht.
Ja, okay, richtig.
Aber ich finde es generell richtig schräg, eine Sexpuppe mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. Ich auch noch nicht gehört.
Wie willst du sie? Du kannst ja nicht in die Waschmaschine stecken.
Ja, aber warum wird sie überhaupt so dreckig?
Naja, okay.
Vielleicht lassen wir das.
Und damit hallo zurück bei Frankfurt Crime Main. Wir, das sind Sarah.
Und Marie.
Berichten euch hier monatlich von einem oder zwei Kriminalfällen, die sich in unserer Heimatregion Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet zugetragen haben. Kurze Info für alle neuen Zuhörenden vorab. Wir machen diesen Podcast rein hobbymäßig und sind keine Journalistinnen oder Juristinnen. Wir recherchieren natürlich trotzdem alles gewissenhaft und geben uns Mühe, euch hier immer wieder spannende Folgen zu liefern. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns 5 Sterne auf der Streaming-Plattform dalasst, wo ihr uns gerade hört.
In meinem Fall geht es, wie ihr ja diese Woche bereits wisst, um Rosemarie Nitribitt. Der Mord an der 24-jährigen Prostituierten im Jahr 1957 ist bis heute einer der bekanntesten Kriminalfälle Frankfurts und Vorlage sämtlicher Bücher, Filme, Musicals, Theaterstücke und Hörspiele. Was die Faszination rund um Rosemarie Nitribitt ausmacht und wer sie eigentlich war, erzähle ich euch jetzt. Es ist der 1. Februar 1933 in Ratingen, einer Stadt in der Nähe von Düsseldorf. Die 18-jährige Maria bringt eine kleine Tochter auf die Welt, die oder aus einem einmaligen Techtelmechtel entstand. Sie nennt das Kind Rosalie Marie Auguste, ihr Spitzname Rosemarie. Das kleine Mädchen wächst zunächst mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihren 2 Halbschwestern Irmgard und Liselotte auf, die alle unterschiedliche Erzeuger haben. Als die 3 Mädchen nur wenige Jahre alt sind, wird der Mutter das Sorgerecht für ihre Töchter entzogen. Die junge Frau ging wohl der Prostitution nach, um ihre Familie zu ernähren und wurde aus diesem Grund für geistesschwach erklärt. Von nun an lebt Rosemarie in Heimen. Zuerst in der Nähe von Aachen, später getrennt von ihren beiden Schwestern in Düsseldorf. Im Jahr 1939 kommt sie zu Pflegeeltern, einem bereits etwas älteren, kinderlosen Ehepaar, welches in der Eifel lebt. Zunächst scheint es Rosemarie dort zum ersten Mal in ihrem Leben rundum gut zu gehen. Doch als das Mädchen 11 Jahre alt ist, wird sie von einem 18-Jährigen aus der Nachbarschaft vergewaltigt. Für den Täter wird es nie Konsequenzen geben. Die Vergewaltigung wird nicht angezeigt, sondern unter den Teppich gekehrt. Als Rosemarie 13 Jahre alt ist, freundet sie sich mit 2 älteren Mädchen aus der Gegend an und gelangt durch diese in Kontakt mit dem Rotlichtmilieu. Sie beginnt sich zu prostituieren und schläft mit in der Gegend stationierten französischen Soldaten. Es ist kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach einem Jahr wird Rosemarie schwanger. Sie lässt das Kind abtreiben und stirbt dabei fast selbst. Ihre Pflegeeltern sind mit der Situation überfordert. Ein Pfarrer aus der Gegend sorgt dann dafür, dass Rosemarie in ein Fürsorgeheim untergebracht werden soll. Doch sie haut ab. Erst nach Koblenz und schließlich nach Frankfurt am Main. Rosemaries Leben besteht zunächst aus Kellnern, kleineren Modeljobs und gelegentlich aus Prostitution. Dabei wird sie von der Polizei erwischt und wieder in ein Heim gebracht. Erneut flüchtet das immer noch minderjährige Mädchen. Im Jahr 1951 kommt Nitribitt in die Jugendstrafanstalt in Frankfurt-Bräungesheim und muss dort 3 Wochen wegen Landstreicherei verbüßen. Danach beginnt sie wieder als Sexarbeiterin in Frankfurt zu arbeiten. Im August 1953 wird Rosemarie vom Amtsgericht in Main vorzeitig als volljährig erklärt. Sie ist inzwischen 20 Jahre alt, damals war man in Deutschland erst ab 21 Jahren volljährig.
Okay, krass, das wusste ich gar nicht.
Nee, das war, glaube ich, bis in die 70er oder so.
Oh, das wusste ich nicht, heftig, okay.
Mhm. Nun muss die junge Frau nicht mehr fürchten, in ein weiteres Heim gebracht zu werden. Sie mietet sich stattdessen eine kleine Wohnung in Frankfurt und baut sich einen Kundenstamm auf. Einer der Freier schenkt ihr ein Auto, ein Opel Capitan. Das Fahrzeug lässt Rosemarie in Frankfurt mobil sein. Sie muss nicht mehr als, in Anführungszeichen, gewöhnliche Straßenprostituierte arbeiten. Von ihren Kunden lässt sie sich übrigens Rebecca nennen. Rosemarie erarbeitet sich in kürzester Zeit einen Ruf als Edelprostituierte. Sie trägt elegante Kostüme und Hüte, absolviert Benimmkurse und hat Sprachunterricht, um sich in gehobener Gesellschaft angepasst zu verhalten. Ihre Kunden sind wohlhabende Männer, Prominente, Unternehmer, Politiker, die sie allesamt gut bezahlen, ihr Geschenke machen und sie in Urlaube einladen. Sie kann sich innerhalb kurzer Zeit einen Mercedes 190 SL leisten und ist dafür bekannt, mit ihrem Wagen und ihrem weißen Pudel Joe in der Frankfurter Innenstadt umherzufahren. Besonders häufig fährt Rosemarie in der Nähe des Frankfurter Hofs umher. Dort täuscht sie Autopannen vor, um so die wohlhabenden männlichen Gäste des Luxushotels kennenzulernen. Auch ihren Hund nutzt sie dafür, mit Männern ins Gespräch zu kommen. Ihre Strategien gehen auf. Nitribits jährliches Einkommen soll im Jahr 1954 bereits 7-mal so hoch gewesen sein wie das durchschnittliche Jahreseinkommen in Deutschland. Im Jahr 1957 kauft sich Nitribit einen schwarzen Mercedes Coupé 300 S mit dunkelgrünen Ledersitzen. Sie zeigt gerne, was sie hat. Ihre Wohnung lag direkt in der Frankfurter Innenstadt in der Stiftstraße 36 neben dem Eschersheimer Turm. Das Gebäude kennen bestimmt einige von euch, es ist nämlich das Haus, von dessen Fassade einem die große Detektiv-Tudor-Reklame entgegenleuchtet. Und das Gebäude ist heute tatsächlich wegen Rosemarie Nitribit ein Kulturdenkmal und darf nicht verändert werden. Es ist der 1. November 1957, als Rosemaries Haushaltshilfe Erna zur Wohnung in der Stiftstraße kommt und feststellt, dass Pudel Joe jault und dass sich gelieferte Brötchentüten vor der Haustür ihrer Arbeitgeberin stapeln. Sie verständigt die Polizei. Als die Beamten eintreffen und die Wohnung öffnen, schlägt ihnen ungewöhnlich warme Luft und Gestank entgegen. Sie finden die 24-jährige Rosemarie Nitribit mit einer Platzwunde am Kopf und Würgemalen am Hals vor. Die junge Frau liegt am Boden, ein Bein liegt auf der Couch, das andere darunter. Ihr Gesicht ist voller Blut. Sie ist tot. Der genaue Todeszeitpunkt ist schwer festzustellen. Da die Fußbodenheizung der Wohnung auf 30 Grad Celsius aufgedreht war, hat die Polizei nach Betreten der Wohnung die Fenster aufgerissen, bevor die Rechtsmediziner die Raumtemperatur messen konnten. Diese wäre für die Eingrenzung des Todeszeitpunkts ein wichtiger Anhaltspunkt gewesen. Es wird geschätzt, dass Nitribit bereits seit 3 Tagen leblos in ihrer Wohnung lag. Das war aber nicht die einzige Panne am Tatort. Schon kurz nach dem Auffinden der Leiche werden Journalisten in die Wohnung gelassen, Zigarettenstummel von Beamten und Reportern achtlos aus dem Fenster geworfen und Spuren in der Wohnung verwischt. Es wird rekonstruiert, dass der jungen Frau mit einem Aschenbecher auf den Kopf geschlagen wurde. Rosemarie soll sich heftig gewehrt haben. Daraufhin wurde sie von hinten gewürgt und ihr Gesicht in ein Kissen gedrückt, was dann zum Tode führte. Der Mörder legte ihr danach wohl noch ein Handtuch unter den Kopf und überließ sie ihrem Schicksal. Dachte er vielleicht, Rosemarie könnte noch leben und wollte die Blutung mit dem Tuch stillen? Es wird außerdem festgestellt, dass in der Wohnung Bargeld fehlt. Es war bekannt, dass Rosemarie stets einen größeren Betrag bei sich aufbewahrte. Zu diesem Zeitpunkt sollen es um die 20.000 D-Mark gewesen sein. Aufgefunden wurden jedoch nur etwas über 1.000 D-Mark. Handelte sich hier also um einen Raubmord? Die Ermittlungen stellen sich schnell als heikel heraus. Das Notizbuch der Nitribit wird gefunden, welches die Kontaktdaten von dutzenden Männern enthält. Unter ihnen Mitglieder großer Unternehmensfamilien wie Krupp oder Quandt. Rosemarie war dafür bekannt, Männer zu erpressen, beispielsweise mit vorgetäuschten Schwangerschaften oder mit der Drohung, Namen zu veröffentlichen. Könnte einer ihrer Freier wütend auf sie geworden und sie in Rage getötet haben? Die Polizei ist vorsichtig, vernimmt die Zeugen teilweise nur sehr oberflächlich. Schnell machen Gerüchte die Runde, dass Kreise einflussreicher Industrieller die Aufklärung des Mordes zu verhindern versuchen. Eine Person aus diesen Kreisen führte eine besondere Beziehung zu Rosemarie. Harald von Bohlen und Halbach, Miterbe des Krupp-Vermögens. Es werden jede Menge Liebesbriefe und Gedichte von ihm an sie gefunden. Rosemarie hatte ihn wohl sogar gefragt, ob sie heiraten würden. Insgeheim wünschte sie sich laut Freundin ein bürgerliches Leben mit Ehemann und Kindern. Doch Harald lehnte ab mit den Worten, dass eine Ehe zwischen den beiden nur auf dem Mond möglich wäre. Besonders brisant, ein Handabdruck von Harald wird auf einer Weinflasche in Rosemaries Wohnung festgestellt, die wohl erst kurz vor ihrem Tod geöffnet wurde. Er wird an einem Sonntagabend im menschenleeren Frankfurter Polizeipräsidium verhört, um kein Aufsehen um seine Person zu erregen. Von Bohlen und Halbach hat ein Alibi für die Tatzeit. Er lebt in Düsseldorf und habe die Familienvilla laut Aussagen von Angestellten nicht verlassen. Seine Beziehung zu Rosemarie streitet er nicht ab. Er schreibt sogar einen Brief an die Staatsanwaltschaft, in welcher er mitteilt, die Veröffentlichung seines Namens in Kauf zu nehmen. Die Ermittler sind der Meinung, dass keiner ihrer reichen Kunden einen Grund gehabt hätte, Rosemarie zu töten und schon gar nicht das Geld aus ihrer Wohnung zu stehlen. Harald von Bohlen und Halbach ist nicht der einzige Tatverdächtige. In den Fokus der Ermittler rückt zeitweise auch Haushälterin Erna. Die Nachbarn geben an, oft Streit zwischen den beiden Frauen mitbekommen zu haben. Zuletzt kurz vor Rosemaries Tod, da Erna beim Saubermachen wohl eine teure Vase kaputt gemacht hat. Doch könnte eine Frau so viel Kraft aufwenden, um Rosemarie zu erwürgen? Die beiden Frauen hatten zwar eine ähnliche zierliche Statur, aber Erna war 30 Jahre älter als Rosemarie. Die Tat erscheint eher unwahrscheinlich und Erna hat ebenfalls ein Alibi. Nun kommen wir zum Hauptverdächtigen der Polizei. Heinz Christian Pohlmann, damals 34 Jahre alt, vom Beruf eigentlich Handelsvertreter, zu diesem Zeitpunkt jedoch offiziell arbeitslos. Er und Rosemarie sind Freunde, haben aber auch eine geschäftliche Beziehung. Da Rosemarie selbstbestimmt und ohne den Schutz eines Zuhälters tätig war, passte Pohlmann immer mal wieder in ihrer Wohnung auf, wenn sie einen Kunden da hatte, dem sie nicht vertraute. Da Heinz Pohlmann homosexuell war, führten er und Rosemarie zeitweise eine Art Scheinbeziehung, damit er nicht mit der Verfolgung durch die Behörden rechnen musste, was damals noch gang und gäbe war. Der etwa 2 Meter große Mann war dafür bekannt, über seine Verhältnisse zu leben und Schulden zu haben. Wenige Tage nach Nitrebets Tod begleicht Pohlmann dann plötzlich seine Schulden und kauft sich einen neuen Mercedes. Könnte er sich mit seinem Schlüssel Zugang zu ihrer Wohnung verschafft haben, um sie zu töten und auszurauben? Im Februar 1958 wird er verhaftet. Im darauffolgenden Jahr wird ihm unter den Augen von unzähligen Zuschauenden der Prozess gemacht. Den Ablauf des Todestages von Rosemarie rekonstruiert die Staatsanwaltschaft wie folgt. Es ist der 29. Oktober 1957 gegen 13 Uhr, als Pohlmann in Rosemaries Wohnung kommt. Die beiden verbringen eine Stunde Zeit miteinander. Er trinkt einige Slivovitz. Gegen 14 Uhr erscheint Erna, die Haushälterin, und es gibt wieder einmal Streitereien zwischen den beiden Frauen. Um 14.45 Uhr kommt dann einer von Rosemaries Freiern. Pohlmann verlässt die Wohnung, nachdem Rosemarie und der Mann im Schlafzimmer verschwunden sind. Der Termin dauert etwa 45 Minuten. Danach sitzen der Kunde und sie noch gemeinsam in ihrer Küche. Sie isst Reisbrei, den Heinz Pohlmann ihr vorher gekocht hat. Dieser wird später bei ihrer Obduktion als letzter Mageninhalt festgestellt. Gegen 16 Uhr verlässt sie mit Pudel Joe die Wohnung und geht zum Metzger, um Kalbsleber für den Hund zu kaufen. Um 17 Uhr hätte Nitrebit dann mit ihrem Mercedes einen Termin in einer Werkstatt gehabt, zu welchem sie jedoch nicht erscheint. Die Polizei nimmt an, dass Pohlmann zwischen 16 und 17 Uhr in die Wohnung zurückkam und sie tötete. Nur wenige Tage nach Prozessbeginn wird Pohlmann aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Akte wird geschlossen. Pohlmann verkauft dem Münchner Magazin Quick seine Geschichte und seine Erinnerungen an Rosemarie Nitrebit. Das Magazin schreibt 50.000 D-Mark aus für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes führen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft lobt die gleiche Summe als Belohnung für Hinweise aus. Eine Spur, der damals anscheinend nicht wirklich nachgegangen wurde, ist die, die ins Rotlichtmilieu und in die organisierte Kriminalität führt. Nitrebit hat gegenüber Freunden und 2 Wochen vor ihrem Tod sogar bei der Polizei geäußert, dass sie diesbezüglich Angst habe. Sie soll mit ihrem Mercedes durch die Kaiserstraße gefahren sein, um dort nach potenziellen Kunden Ausschau zu halten. Das war wohl aufgefallen und hatte ihr Ärger eingebracht. Zu dieser Theorie passt auch, dass Rosemarie wenige Zeit vor ihrem Tod angefangen hatte, darüber nachzudenken, aus dem Geschäft auszusteigen und ihr Vermögen lieber in eine Bar oder eine Pension zu investieren. War Rosemarie zu erfolgreich geworden? Hatte sie die falschen Leute auf sich aufmerksam gemacht? Rosemarie Nitrebit ist nach ihrem Tod deutschlandweit berühmt geworden. Sie symbolisiert Luxus, aber auch Laster. Vermutlich liegt das große Interesse nicht nur an ihrem für damalige Verhältnisse sehr unkonventionellen Leben, sondern auch daran, dass der Mord an ihr bis heute als unaufgeklärt gilt und damit ein Mysterium bleibt. Beerdigt wurde sie damals am 11. November 1957 auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof. Ihre Mutter und ihre Schwester wohnten der Beisetzung bei. Rosemaries Schädel verblieb, neben anderen Tatortspuren, zunächst im Frankfurter Kriminalmuseum und wurde erst 2008 in ihrem Grab in Düsseldorf bestattet. Auf Rosemaries Grabstein steht geschrieben, nichts Besseres darin ist, denn fröhlich sein im Leben.
Es ist ein kühler Morgen auf dem Friedhof in Recklinghausen im Februar 1966. Nur ein paar Trauergäste haben sich hier eingefunden, um eine Frau zu begraben, die erst durch ihren Tod auf sich aufmerksam machte. Die Sonne ging gerade auf, als der Sarg langsam in die Erde gelassen wurde. Nur weibliche Verwandte der 33-Jährigen waren erschienen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die Vielzahl von Männern, mit der die junge Frau zu Lebzeiten verbracht hatte, fehlten. Die Beerdigung fand außerhalb den Augen der Öffentlichkeit statt. Denn die Frau, die dort unter der Erde lag, hatte etwas getan, was in den 60er Jahren zwar heimlich gern in Anspruch genommen wurde, öffentlich aber verhöhnt wurde. Lebdame wurde sie genannt. Helga Matura. Helga Matura wurde am 19. August 1933 in Bottrop geboren. Ihr Vater war Kellner und besaß später einen Tabakwarenladen. Ihre Mutter war Hausfrau. Helga besuchte die Volksschule in Düsseldorf und lernte anschließend den Beruf als Hutmacherin. Mit 19 Jahren heiratete sie den Düsseldorfer Kaufmann Horst Wanders. Ihr gemeinsames Kind starb mit nur 5 Monaten an einer Lungenentzündung und auch die Ehe zerbrach nach nur 3 Jahren. Am 27. Januar 1955 wurde sie geschieden. Ein Datum, welches sie noch verfolgen sollte. Noch in ihrer Düsseldorfer Zeit nahm Helga an Miss Wallenstadt und belegte im Café Melody den 2. Platz und fing sodann an zu modeln. 1957 zog sie nach Luxemburg, wo sie als Tänzerin und Bardame arbeitete. Sie merkte schnell, welche Anziehung sie auf Männer hatte und ließ sich deshalb die Brüste vergrößern.
Damals schon?
Mhm.
Das wusste ich gar nicht, dass das überhaupt schon ging.
Krass, gell?
Ja.
Die Folgen waren heftige Entzündungen, sodass das Silikon in späteren Jahren wieder entfernt werden musste. Hier blickte sie das erste Mal hinter die Kulissen als Prostituierte. Von Luxemburg führte es Helga nach Beirut, wo sie eine kurze Zeit die Geliebte des saudischen Prinzen Hussein war. Das Tattoo, welches sie an ihrer Innenseite des rechten Oberschenkels trug, stand für ihn. 1961 tauchte sie in Karlsruhe auf und wollte mit ihrem ersparten Geld eine Jugendschule eröffnen. Obwohl sie schon die notwendigen Genehmigungen hatte, verwarf sie ihre Pläne und zog 1962 nach Frankfurt, wo sie hier den Beruf der Edelprostituierten ausübte. Schnell wird Helga zu einer bekannten Größe im Milieu. Zu ihren Kunden zählen bekannte Politiker und Geschäftsleute. Um diese gut betuchte Kundschaft anzulocken, setzte Helga auf ein luxuriöses Leben. Neben ihrer 4-Zimmer-Wohnung in der Gutleutstraße 85 fuhr Helga einen weißen Mercedes 220 SE mit dem Kennzeichen FKA70. Dies stand für ihren Künstlernamen Karin. Sie besaß ein 7000 D-Mark teures Himmelbett sowie eine Kollektion von Pelzmänteln. Man kann sich also nur vorstellen, was Helga insgeheim verdient hatte. 1959 wird sie zum ersten Mal Opfer eines Überfalls. Ein Freier verfügte nicht über die nötigen Mittel, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, so lachte Helga ihn aus und wies ihn ab. Gemeinsam mit 3 Komplizen beschloss der Mann, Helga auszurauben. Sie brachen in ihre Wohnung ein, wo es zu einem Kampf kommt. Helga setzte ihre Judo-Kenntnisse ein, um sich zu verteidigen, und auch ein guter Freund kommt ihr zu Hilfe. Mit 600 D-Mark verließen die Männer die Wohnung und konnten mit einem Fluchtwagen entkommen. Doch wenige Minuten später konnten sie von der Polizei gefasst werden. Helga konnte den entscheidenden Hinweis liefern, indem sie sich das Autokennzeichen des Fluchtwagens mit einem Blick durchs Fenster merkte. Im Gegensatz zu diesem Überfall ging der in der Nacht vom 26. Januar auf dem 27. Januar 1966 für Helga nicht lebend aus. Es ist 18.02 Uhr, als bei der Polizei am 27. Januar 1966 ein Anruf eingeht. 2 italienische Gastarbeiter, die ebenfalls in der Gutleutstraße 85 wohnten und die Nachbarn von Helga sind, melden eine Leiche. Schon morgens, als sie zur Arbeit gingen, ist ihnen im Treppenhaus aufgefallen, dass die Tür von Helga einen Spalt offen steht. Nachdem der Zustand abends unverändert ist, entscheiden sie sich, die Wohnung zu betreten und nachzusehen. Helga Matura wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Getötet mit 16 Stichen in die obersten Halswirbel. Die Tatwaffe könnte ein Stilett gewesen sein. Vermutet wird aber auch ein Pfeifenbesteck. Gefunden wird jedoch nie etwas.
Kurze Frage, was ist ein Stilett?
Also ist es wie so ein ganz langes, schmales Messer, wie so ein Brieföffner sieht es aus.
Ah, okay.
Der Tathergang konnte wie folgt rekonstruiert werden. Gegen 1 Uhr nachts verlässt Helga ihre Wohnung in Begleitung eines Mannes. Etwa eine Stunde später wird sie von einem Streifenwagen allein in ihrem Auto gesichtet. Ein weiterer Zeuge sagt aus, sie wenig später wieder in Begleitung eines Mannes gesehen zu haben. Dieser letzte Freier gilt für die Polizei nun als Tatverdächtiger. Und so wird von den Ermittlern ein Phantombild erstellt. Aber auch nach 400 ausgewerteten Spuren und einer angesetzten Belohnung von 5000 D-Mark kommen die Ermittler zu keinem Ergebnis. Während die Polizei in dem Fall nicht weiterkommt, bringen Zeitungen spektakuläre Details über das Leben von Helga Matura ans Tageslicht, was sich bis dato im Nicht-Öffentlichen abspielte. So wurde in ihrer Wohnung neben den Pelzen ebenfalls diverse Arbeitsutensilien wie Peitschen gefunden. Helga galt als Beispiel dafür, was den Frauen droht, die vom Pfad der Moral abkommen und ihre Tugend und Bescheidenheit verlernt hatten. So konzentrierten sich die Zeitungsartikel bald nur noch auf die Verbrechen, die Helga begangen hatte, und nicht mehr auf das Verbrechen, welches sie zum Opfer gefallen ist. Möglich ist, dass Helga zur Zeit ihrer Ermordung den Ausstieg aus der Prostitution plante. Mit ihrem mehr als 10 Jahre jüngeren Verlobten Rainer wollte sie ein Haus in München kaufen. Dieser schied als Täter aus, da er ein Alibi hatte. Auch Raubmord wurde ausgeschlossen, da Helga nie viel Bargeld bei sich aufbewahrte. Der Fall um Helga kam den Ermittlern der 9 Jahre zuvor ermordeten Rosemarie Nitribitt sehr ähnlich vor. Beide sind in der Kaiserstraße in ihren Mercedes auf Kundenfang gewesen. Beide liebten Luxus. Eine Möglichkeit der Tat ist Neid. Sowohl Helga als auch Rosemarie waren selbstständig, die ihr Geschäft sehr erfolgreich betrieben, ohne Zuhälter. Diese Art der Prostitution könnte ihnen im Milieu übel genommen worden sein. Beide Frauen sollen kurz vor ihrem Tod ausgesprochen haben, dass sie Angst hätten. Vermutet wird auch, dass der Mordfall von Helga mit einer Reihe ermordeter Prostituierter im Zusammenhang stehen und sie das 9. Opfer ist. Alle teilen den ähnlichen Stil. Auch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe stellte damals fest, dass Helgas Fall mit dem von der Prostituierten Ingeborg Nagel sehr ähnelt. Ob Rosemarie Nitribitt ebenfalls ein Opfer der Mordserie war, ist unklar. Auszuschließen sei dies jedoch nicht. Im Gegensatz zu Rosemarie wurde die Geschichte von Helga nicht verfilmt. Allerdings ist der Roman Die Akte Rosenherz mit dem Fall von Helga verknüpft. Von Helga gibt es 2 Gemälde des Künstlers Gerhard Richter. Beide sind mit Öl auf Leinwand gezeichnet worden. Auf dem einen Porträt ist Helga mit ihrem Verlobten Rainer zu sehen. Titel des Gemäldes ist Helga Matura mit Verlobten. Gemalt wurde es im Jahr 1966. Das 2. Gemälde zeigt nur sie. Unterschrift Helga Matura. Der Künstler malte es ebenfalls im Jahr 1966.
So, jetzt haben wir ja beide Fälle gehört, die ja irgendwie doch gleich sind, aber doch verschieden. Was sagst du denn zu, also welche Theorie hast du?
Also ich habe mich ja im Vorfeld nicht so viel mit Helga Matura beschäftigt. Also klar stand in ein paar Artikeln über Rosemarie auch was über sie, aber ich glaube nicht so viel wie andersrum, weil genau, ja, Helgas Tod einfach später war. Ich finde es echt krass, wie ähnlich die sich auch einfach waren. Also die sind ja beide so in einer ähnlichen Gegend da in Nordrhein-Westfalen geboren, groß geworden und beide sogar der gleiche Jahrgang. Und in Frankfurt sind die ja dann auch beide, ich sag mal so nach dem gleichen Schema vorgegangen, dass sie halt beide mit ihren Fahrzeugen rumgefahren sind, um Kunden kennenzulernen, beide so unabhängig gearbeitet haben, also ohne Schutz ja auch einfach, was denen ja vermutlich auch am Ende dann zum Verhängnis geworden ist. Also jedenfalls, wenn wir jetzt mal über die Theorien sprechen, ist das schon eine Theorie, der ich am meisten, sage ich mal, abgewinnen kann. Also dass die sich einfach da mit den falschen Leuten angelegt haben, zumal es ja bei Rosemarie eben auch echt so war, dass sie 2 Wochen vor ihrem Tod zur Polizei gegangen ist, aus genau dem Grund. Und das ist schon was, was ich mir bei beiden vorstellen könnte, wobei ich jetzt bei Helga auch die Theorie, dass es der letzte Freier war, gar nicht mehr so abwegig finde, weil wenn man den gar nicht finden konnte, ich meine, klar, damals war das ja sehr viel verpönter als heute da. Also dass sich da jemand freiwillig meldet, war wahrscheinlich auch sehr unwahrscheinlich. Aber bei Rosemarie zum Beispiel hatte sich der letzte Freier gemeldet und hat ja dann auch nochmal gesagt, dass sie eben nach dem, ich sag mal, Geschäftlichen dann noch zusammen in der Küche saßen und sie noch diesen Reisbrei gegessen hat und so weiter. Und der konnte dann eben auch ausgeschlossen werden, weil er dann auch ein Alibi hatte. Und das liegt ja jetzt in Helgas Fall gar nicht vor. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so abwegig, dass es auch sein könnte, theoretisch.
Also ich finde auch, dass die beiden Fälle ziemlich viel gleich, also ähneln. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass im Gegensatz zur Rosemarie Helga nicht, also über gar kein Bargeld zu Hause verfügte. Mhm. Also als ich war richtig erschrocken, als du gesagt hast, dass sie jetzt 20.000 D-Mark bei sich in der Wohnung gehabt. 20.000 waren es, ne?
Ja.
Und Helga hatte ja im Gegensatz dazu gar kein Bargeld daheim. Deswegen könnte es auch sein, dass es, also habe ich mir dann gedacht, dass es vielleicht bei der Rosemarie doch mehr um das Geld und um Raub ging, im Gegensatz zu Helga.
Kann sein, wobei, wenn man jetzt eben nochmal auf diese Theorie mit der organisierten Kriminalität geht, kann es ja auch sein, dass sie das Ziel hatten, die Frauen mindestens einzuschüchtern, wenn nicht sogar zu töten, und halt, dass das mit dem Geld eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat, aber wenn es rumliegt, nimmt man es halt mit. Ja. Oder, was bei Rosemarie auch sein kann, da gibt es nämlich durchaus auch Stimmen, die das sagen, ist, dass der Heinz Pohlmann, der hatte ja einen Schlüssel zu ihrer Wohnung, sie zwar nicht umgebracht hat, aber vielleicht sich nach ein paar Tagen oder, naja, sie lag da ja wahrscheinlich 3 Tage, also vielleicht am nächsten, übernächsten Tag gewundert hat, warum sie sich nicht bei ihm meldet und dann hingefahren ist, gesehen hat, dass sie tot ist und sich dann irgendwie dachte, ach komm, das Geld nehme ich jetzt gerade mit. Das ist eine Theorie, die ich schon auch nachvollziehen kann, gerade weil er ja dann danach die Schulden direkt bezahlt hat und sich ein neues Fahrzeug
gekauft
hat.
Ja, das ist schon sehr auffällig.
Ja, er hat halt gesagt, er hätte sich heimlich was angespart, was er seinen Gläubigern nicht gesagt hätte. Aber so richtig Sinn ergeben hat das nicht. Also man konnte ihm, wie gesagt, diesen Mord nicht nachweisen. Aber er konnte jetzt auch nicht richtig darlegen, dass er das Geld nicht genommen hat.
Ja, also ich finde aber auch die Theorie sehr plausibel mit dem, dass die beide ja unabhängig von den anderen Prostituierten gearbeitet haben. Und ich glaube, dass halt schon in der Zeit das Geschäft schon kaputt gemacht wurde für die Zuhälter.
Ja, und ich meine, die waren ja einfach für ihre Zeit damals auch super emanzipiert. Also richtige Geschäftsfrauen, wie viel Geld die damit verdient haben. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das so ein bisschen nach Revieren auch eingeteilt war und das vielleicht Bahnhofsviertel und Kaiserstraße, das war ja, also damals war die Kaiserstraße ja das, was heute so die Niederstraße ist, irgendwie an Bordellen und sowas. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute, die da das Sagen hatten, überhaupt nicht cool fanden, wenn da eben bekannte Prostituierte, von denen ja auch, also da wusste ja jeder, dass die sehr erfolgreich sind und was die machen, dass die da durchfahren und denen die Kunden wegnehmen. Also das finde ich, kann durchaus sein, dass das halt einfach zu großem Ärger geführt hat.
Was ich mich jetzt gerade frage, ist, ob die Kunden, weil die hatten ja beide schon Politiker und Geschäftsleute, ich glaube halt nicht, dass die Leute auch auf die Kaiserstraße gegangen sind, oder?
Ja, das weiß ich nicht, also, vielleicht. Aber ich sag mal,
weil ich meine, im Gegensatz zu anderen Prostituierten haben die ja wahrscheinlich richtig viel Geld genommen dafür, eine Nacht mit denen zu verbringen.
Das auf jeden Fall, aber du kannst ja auch nicht nur darauf bauen, weil, also ich hatte bei Rosemarie gelesen, dass die am Tag teilweise um die 7 Freier hatte.
Mhm.
Und das können ja nicht nur superreiche Geschäftsleute sein. Also die hat bestimmt halt auch mit ein paar, ich sag mal, Normalverdienenden verkehrt und hat sich dann halt gedacht, naja, Kleinvieh macht auch Mist oder wie man das sagt. Von daher, ja, finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Also kann ja schon sein, dass da halt dann einfach nach der Arbeit auch irgendwelche Geschäftsmänner, die jetzt halt nicht so, keine Ahnung, keine Leute von Krupp oder sowas waren, aber trotzdem ein bisschen Geld hatten, von daher.
Was mir auch aufgefallen ist, dass bei beiden gesagt wurde, sie wollten aus der Prostitution aussteigen.
Ja,
das ist mir noch aufgefallen, weil Helga wollte ja nach München und Rosemarie wollte ja auch,
wollte in eine Bar oder in eine Pension investieren und eigentlich ja auch ein bürgerliches Leben führen.
Ja.
Und das klingt ja auch ein bisschen so, als wäre das bei Helga auch so gewesen, wenn sie da ihren Verlobten hatte und so. Das kann man sich ja schon vorstellen, dass sie sich da auch ein bürgerlicheres Leben aufbauen wollte, sage ich mal.
Aber ich fand allgemein, die Lebensgeschichten von den beiden ähneln sich sehr.
Ja.
Also gerade mit dem auch mit als Model gearbeitet und als Kellnerin gearbeitet und mit den Kindern. Also ich meine, klar, Rosemarie hat jetzt anders ihre Kinder verloren wie Helga. Aber das ist ja auch ein einschneidendes Erlebnis, sage ich jetzt mal. Und dass beide irgendwie so über mehrere Städte es nach Frankfurt gebracht hat und dann irgendwie so total denselben Weg
Das hatte ich auch versucht, so ein bisschen rauszufinden, warum es Frankfurt geworden ist. Und es scheint wohl so zu sein, dass das halt tatsächlich schon in den 50ern dann so ein bisschen den Ruf hatte, als, naja, da kannst du halt auch mit sowas dann Geld verdienen, weil, einfach um das nochmal in die Zeit einzuordnen für alle, das war damals ja ganz, ganz anders als heute. Also Prostitution war da ja auch nicht erlaubt. Also damals gab es noch das Kuppeleigesetz, das hat vorehelichen Geschlechtsverkehr unter Strafe gestellt. Und die mussten damals, wenn die in Hotels gegangen sind, mit Freiern sich tatsächlich als Ehepaar ausgeben, damit die überhaupt ein Zimmer bekommen haben. Das hat dann natürlich auch vereinfacht, als sich dann die beiden Frauen eine Wohnung leisten konnten und die Freier dann einfach zu sich einladen konnten.
Ja.
Das nochmal eine Frage zu, weil Rosemarie hatte ja zumindest eben diesen Heinz Pohlmann, der ab und zu dann mal aufgepasst hat, wenn sie gesagt hat, ach, da kommt jetzt einer, den kenne ich nicht oder bei dem habe ich ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Die Helga hatte das gar nicht, die hat das ganz...
Also sie hatte ja schon einen Freund, das war ja auch bei dem einen Überfall, wo da der eine Freier, kam ein Freund, aber das war eher Zufall gewesen. Also sie hatte jetzt nicht jemanden, also habe ich jetzt nichts gelesen. Leider gibt es über Helga tatsächlich wenige Artikel oder wenige Nachrichten, Benachrichtigungen. Nee, das ist das falsche Wort. Wenige, wie sagt man? Also auch keine Podcasts oder sowas darüber. Aber das, was ich jetzt lesen konnte, das war wohl eher Zufall gewesen, aber sie hat jetzt niemanden gehabt, den sie angerufen hat und gesagt hat, hier, pass mal auf.
Okay. Und noch eine Frage. Du hast ja erwähnt, dass sie eventuell mit verschiedenen Prostituiertenmorden da in Verbindung stand. Darüber habe ich nämlich gar nichts gelesen. Weißt du da irgendwie mehr drüber? War das dann alles in Frankfurt oder?
Leider nicht. Also ich hatte auch geguckt, ob ich darüber was finde, aber das habe ich auch nur in einem einzigen Artikel gefunden.
Okay.
Aber mehr konnte ich darüber leider nicht lesen.
Okay, wir können nochmal schauen, ob wir da irgendwelche Details zu finden. Also wenn, ich habe davon noch nie gehört, aber wenn wir irgendwie was dazu finden, vielleicht lohnt sich da ja dann auch irgendwann mal eine Folge draus zu machen.
Was mir auf jeden Fall auch bei der Recherche aufgefallen ist, dass es über Nitribit viel, viel mehr gibt wie über Helga Matura. Also dass Nitribit schon der bekanntere Fall von den beiden ist.
Ja, ich meine, es war ja auch einfach fast 10 Jahre vorher, ne? Und ich glaube, das hat damals die Leute wahrscheinlich einfach noch mehr geschockt als dann halt in den 60ern. Ich meine, klar, da war das immer noch total ungewöhnlich und ja, auch irgendwie was nicht Alltägliches, so ein Leben zu führen. Aber ich glaube, Rosemarie war da einfach so ein bisschen Vorreiterin, in Anführungszeichen. Und deswegen hat das die Leute damals auch so stark interessiert und tut es auch immer noch. Also wer sich nochmal genauer mit Rosemarie Nitribit beschäftigen möchte, es gibt in Frankfurt ganze Stadtführungen, die sich um sie drehen. Also da kann man einfach mal googeln. Oder wenn man den Namen googelt, kommt man eben auch auf sämtliche Zeitungsberichte, Dokumentationen und Filme und ja, alles.
Weißt du, was ich mich frage? Ob Helga, als sie nach Frankfurt gekommen ist, das ist ja später gewesen, nachdem Nitribit schon tot ist, ob sie darüber Bescheid wusste?
Könnte ich mir schon vorstellen, weil das war ja schon, also ich meine, gut, die kam ja erst Anfang der 60er, ne? Da war sie ja schon länger tot, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall mindestens davon gehört hat, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist ja heute noch so bekannt, das wird damals ja noch viel mehr Thema gewesen sein, zumal ja dann auch die Verhandlung vom Pohlmann auch erst Ende der 50er Jahre war und so, also die hat da bestimmt mal was drüber gehört. Aber du hast ja eben gesagt, es wäre nicht sicher, ob die sich kennen würden. Das glaube ich jetzt eher nicht, dass die sich gekannt haben.
Nee, kennen glaube ich auch nicht, aber meine Frage war, die ich mir gestellt habe, ob Matura Nitribit so ein bisschen nachgeeifert hat.
Ach so, das kann natürlich sein. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das vielleicht mehrere Prostituierte gab, wenn die damals halt selbstständig und nicht mit Zuhältern gearbeitet haben, dass die halt so vorgegangen sind. Aber könnte natürlich schon sein, dass sie da was drüber gelesen hat und sich dachte, das ist eine kluge Idee, das so mit dem Fahrzeug zu machen. Also ist es ja auch, also eine gute Strategie.
Ja, aber ich meine, da muss man ja vorher erstmal schon ein bisschen was zusammensammeln, dass du dir überhaupt sowas leisten kannst, ne?
Ja,
aber ich meine, gut, die hatten ja beide, also überleg dir mal, was für eine Wohnung die beiden hatten und auch mit den ganzen Pelzmänteln und mit den ganzen,
ja,
also 7000 D-Mark teures Himmelbett, da müssten sie auf jeden Fall ja schon sich was zusammengesammelt haben, dass die sich das dann auch diesen Luxus leisten können, um mit diesem Luxus dann die entsprechenden Leute
auf jeden Fall
anzuschaffen.
Bei Rosemarie, die hat aber halt auch sehr viel rein investiert, ne? Die hat ja diese Benimmkurse gemacht und so weiter, weil die hatte wohl auch einen sehr starken Eifler Akzent, dadurch, dass sie da ja groß geworden ist und hat dann da auch Sprachkurse gemacht und sowas. Also die hat schon echt auch sehr viel Mühe da rein investiert, um halt so den Ruf als eben Edelprostituierte sich zu erarbeiten und eben an so reiche Kunden zu kommen.
Weißt du, was ich witzig finde? Dass sie früher Lebdamen hieß.
Lebedame.
Stimmt. Ja, ansonsten, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr denkt, ob die beiden Fälle zusammenhängen, wer für die Tode verantwortlich, für die Morde, nicht für die Tode, für die Morde verantwortlich gewesen sein könnte. Ob der Fall zum Beispiel von Helga Matura mit diesen anderen neuen Prostituierten zusammenhängt oder ob ja, Nitribit und Helga irgendwie denselben Täter hatten, wobei ich das, glaube ich, eher nicht glaube.
Nein, denselben glaube ich auch nicht. Ja, genau. Und wenn irgendjemand von euch mal so eine Stadtführung macht oder sowas, dann gebt gerne mal Bescheid, ob sich das lohnt, weil könnten wir eigentlich auch mal überlegen.
Also wir hatten ja schon mal eine Stadtführung, aber da wurde das mit Nitribit ja nur ganz kurz angeschnitten am Ende. Aber leider standen wir dann nur vor der Wohnung praktisch und haben von unten ans Haus geguckt und sie hatte so ein bisschen was drüber erzählt.
Und das finde ich auch so krass, wenn man dieses Haus kennt, denkt man sich ja heute, das ist aber nicht schön. Aber in den 50er Jahren war das echt halt so up to date, auch allein, dass sie damals schon eine Fußbodenheizung hatte.
Ja.
Das zeigt auch nochmal, wie viel Geld
sie hatte. Ja, das ist krass.
Ja.
Ich meine, manche können sich heutzutage noch nicht mal eine Fußbodenheizung leisten.
Also ich habe keine.
Nee, ich auch nicht.
Und damit verabschieden wir uns leider wieder in eine längere Pause. Wir können euch noch nicht ganz genau sagen, wann die nächste Folge kommen wird. Und ich will an dieser Stelle ganz klar sagen, es liegt nicht an Sarah, es liegt an mir. Ich bekomme es zeitlich momentan nur mit Ach und Krach hin, so viel Zeit für die Recherche von den Fällen einzuräumen, dass ich sie euch dann guten Gewissens hier präsentieren kann. Und weil ab nächsten Monat einfach nochmal mehr so beruflich und privat an Terminen und so weiter dazukommt, haben wir uns dazu entschlossen, auf jeden Fall bis zum Sommer erstmal eine Pause einzulegen und dann zu schauen, wie und wann es hier weitergeht.
Wir hoffen natürlich, ihr seid uns nicht böse und danken euch an dieser Stelle für die letzten 2 Jahre und dass ihr uns treu geblieben seid. Wir haben nämlich dieses Jahr im Frühling unser 2-jähriges im Mai und wir sind echt immer wieder ganz beeindruckt, wenn wir unsere Podcaster-App öffnen und sehen, dass unsere Followerzahl und Wiedergaben stetig steigen. Also wir haben inzwischen knapp ungefähr 1700 Spotify-Abonnenten und ca. 83.000 Wiedergaben und sind wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Zumal, als wir mit dem Podcast angefangen haben, wirklich gedacht haben, uns hören nur unsere Eltern und unsere besten Freunde zu. Deswegen sind wir wirklich richtig dankbar und ja, uns macht es sehr viel Spaß, aber wie Marie schon gesagt hat, es ist halt nur ein Hobby. Wir haben beide ziemlich aufwendige Jobs, aber ich denke, ihr werdet auf jeden Fall nochmal was von uns hören.
Genau, und damit wünschen wir euch jetzt erstmal schöne Osterfeiertage. Habt eine schöne Zeit mit euren Familien und ja, wir freuen uns natürlich nach wie vor, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst und wir hören uns bestimmt dann irgendwie im Sommer oder im Herbst wieder.
Ja, also ganz aufgeben wollen wir es nicht, aber nee. Es ist natürlich klar, wenn die Marie so viel zu tun hat, dass das erstmal Vorrang hat. Also in dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr uns hört und hören uns bald wieder. Tschüss!